ARD.
Eine Landwirtschaft ohne Emissionen wird es nicht geben. So, Tiere werden immer pupsen und immer essen müssen. Und genauso müssen wir die Lebensmittel irgendwo hinfahren und ernten und mit der Technik unterwegs sein. Und deswegen müssen wir darauf schauen, wie wir das noch effizienter und noch nachhaltiger machen können und welche Alternativen es dazu gibt.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz. Hi und herzlich willkommen zum 63 Hektar Podcast. Ich bin's Maja und mir gegenüber sitzt...
Ich bin Dieter Bohlen und ich finde Landwirtschaft mega. Aber zu Glyphosat sage ich klipp und klar...
Ja, du hast alles, was wir hier nicht brauchen, ne?
Nicht gleich wieder aufregen, Maja, es war ein Scherz. Ich weiß, das ist immer so ein Reizwort.
Du packst ein altes Thema aus. Wir fangen heute mit einem ganz anderen Thema an.
Das war eine spannende Folge letztens über Glyphosat. Das haben wir auch an den vielen Zuschriften gemerkt, ne?
Wir freuen uns immer, dass ihr so viel schreibt. Wir werden auch heute noch mal ein paar Nachrichten vorlesen, aber erst gegen Ende der Folge.
Ja. Warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Weil wir in allererster Linie, glaube ich, Brücken schlagen wollen. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, ne?
Ja, und ich denke, gerade jetzt macht es besonders viel Spaß, weil, glaube ich, viele ein paar Traktoren jetzt mal in der Stadt gesehen haben und vielleicht noch mehr Fragen haben, wie es denn der Landwirtschaft geht und was da draußen bei uns auf den Feldern überhaupt so los ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier in diesem Podcast die Chance haben, über alles, was uns so beschäftigt, zu quatschen.
Ja, Verbraucher brauchen Landwirte, Landwirte brauchen Verbraucher. Wir müssen uns verstehen, damit wir miteinander klarkommen. Wir wollen aufklären, Vorurteile abbauen, diskutieren, manchmal auch ein bisschen nerven, aber in einer wichtigen Hinsicht auch Spaß haben.
Genau.
Und wenn wir uns am Ende darauf einigen, dass ich recht habe, dann ist alles gut, Maja.
Und wenn ich noch mehr recht habe, dann ist alles noch viel besser.
So, also da merkt ihr schon, wohin die Reise geht. Wir necken uns ein bisschen, es gehört dazu und wir wollen ein bisschen lachen. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hektis. Das ist ja unser Community-Begriff für alle, die uns hören.
Ja, und falls ihr heute das allererste Mal eingeschaltet habt, auch ihr seid ab jetzt Hektis.
Ja, und 63 Hektar, weil die durchschnittliche landwirtschaftliche Fläche eines durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebes 63 Hektar beträgt. Wenn ich noch einmal Landwirtschaft sage, dann verknotet
dann
sich meine Zunge.
Dann ist es wirklich ein Landwirtschaftspodcast.
Okay.
Kuhlage, über was wollen wir heute sprechen?
Unser Thema heute, nicht Glyphosat, sondern Klimawandel und Landwirtschaft, Leidtragende und oder Verursacherin. Da ist eine Menge Musik drin, glaube ich.
Vorher aber wie immer habe ich einen Begriff mitgebracht.
Majas Landwort.
Und da bringt Maja immer einen Begriff mit, den ich natürlich nicht kenne, weil ich ein dummer kleiner Stadtbewohner bin. Und sie genießt es, mich raten zu lassen, was es ist. Und ich tappe im Dunkeln.
Du tust auch mal so, als wäre ich hier wirklich schwer unfair zu dir. Also ich finde, mittlerweile weißt du ja auch schon einige Begriffe. Ich will jetzt nicht hier...
Das macht alles noch schlimmer, wenn du das so mitleidig sagst. Er weiß ja schon ein bisschen was, der Kleine. Ja,
wir haben jetzt halt schon ein paar Folgen veröffentlicht. Aber heute möchte ich von dir wissen, was meinen wir mit der Mischsaat?
Mischsaat.
Ich finde, das ist eigentlich relativ einfach. Also es ist your moment to shine, Kuhlage.
Mischsaat kenne ich aus dem Supermarkt. Und da kann man ja so, wie es Saatenbrot gibt mit verschiedenen Körnern, gibt es auch Saaten zu kaufen, um sich zum Beispiel Brot zu backen oder ein nahrhaftes und schmackhaftes Müsli zuzubereiten. Und da ist alles Mögliche drin. Da ist zum Beispiel...
Also du beschreibst das jetzt so kompliziert, um einfach mir zu erklären, was ein Müsli
drin ist. Ja, genau, so ein Müsli-Zusatz. Das sind so verschiedene Körner, Mischsaat. Mischsaat, okay. Also, ich weiß es natürlich. Mischsaat ist ein Begriff aus der Landwirtschaft.
Mhm. Überraschung.
Und beinhaltet das Wort Misch. Und Saat, was darauf hindeutet, dass es sich um Saaten handelt, die gemischt sind.
Sehr gut. Hast du ein Beispiel? Saaten, die gemischt. Was ist ein nicht gemischtes Saat?
Naja, wenn man Weizen nur in die Erde schmeißt, dann ist es nicht gemischt. Dann ist es ja so. Dann ist es
richtig
ungemischte Saat.
Reinsaat, sagt man dazu.
Reinsaat.
Mhm.
Gibt es auch Raussaat?
Nee, aber es gibt Mischsaat, das war schon das Gegenteil davon.
Nee, aber Mischsaat ist, ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, warum es Mischsaat geben sollte, weil wenn man dazu Sachen zusammenmixt, dann wächst ja alles drunter und drüber wie Kraut und Rüben auf dem Acker. Aber scheinbar gibt es das doch, weil Maja nickt hier. Siegesgewiss, bitte, stell mich bloß.
Also bei den Nutzpflanzen gibt es, wie du gerade eben schon meintest, einmal die Reinsaat und die Mischsaat. Reinsaat, dazu gehört zum Beispiel Getreide, Reis oder Mais, also in der Regel wirklich nur diese Saatkultur, ne?
Mhm.
Wenn wir dann aber auf zum Beispiel Futterflächen schauen oder Wiesen, da ist es ja zum Beispiel ganz schön, wenn da Kleegras auch dabei ist. Also eine unterschiedliche Mischung von unterschiedlichen Saatgütern. Eine Gemengesaat auch genannt. Genau, und da haben wir dann ganz verschiedene Gräser, Kleearten, die dann perfekt zu dem Standort angepasst werden und dann als Mischsaat ausgebracht werden können.
Ah, also wie so eine Art
Müsli.
Genau, wie Wiesenmüsli. Aber wie nutzt das einem Landwirt? Weil du kannst ja so eine Gemischsaatwiese ja dann nicht abernten oder so, ne?
Ja, aber fürs Tier ist es ja gut, wenn es das frisst.
Seit wann kümmert
ihr
euch
um Tiere? Und auch für die Biodiversität ist es gut, weil viele unterschiedliche Insekten unterschiedliche Nektar vielleicht finden.
Ah.
Und genau, gibt es auch schon bei verschiedenen Getreidemischungen, gibt es auch schon eine Mischsaat. Ist dann aber wirklich schwierig, immer den perfekten Erntezeitpunkt zu finden, weil die unterschiedlichen Getreidesorten manchmal unterschiedlich schnell reifen. Und dann ist es teilweise schwierig, da den perfekten Zeitpunkt zu finden, wenn du aufs Feld gehst.
Verstehe. Mhm. Also es ist ja schon etwas Nachhaltiges, was ihr da macht.
Ja.
Finde ich super. Das ist so, erinnert mich an diese Saatbomben. Kennst
Seedbombs.
Du die?
Seedbombs.
Seedbombs. Habe ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag.
Die hast du dann auf dem Asphalt geknallt und dich gewundert, warum da danach kein Löwenzahn kommt.
Nein, aber tatsächlich gibt es ja auch in der Stadt manchmal so Verkehrsinseln. Mhm. Und da habe ich mich dann gefühlt wie so ein Rebell und Revolution. Hab da einfach.
Du hast dich gefühlt wie so ein Nachhaltigkeitsheld, gibst zu, weil du da irgendwie drei Samen hinschmeißt und nie wieder dran vorbeigehst und nie siehst, ob da überhaupt irgendwas blüht. Aber ich finde es auch schön.
Mischsaat. Wieder was gelernt. Dafür ist dieser Podcast ja auch da, weil ich bin ja neugierig und will Sachen wissen. Und ich hoffe, wenn ihr uns hört, dass es euch ähnlich geht. Wir wollen ja verstehen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und ich hoffe, dass Maja auch verstehen will, wie wir so ticken, wenn wir auf die Landwirtschaft blicken als ahnungslose Stadtkinder.
Ja.
Heute geht es um Klimawandel. Und ich glaube, wir sind uns alle einig und wir beide ganz besonders, dass der Klimawandel
höchst komplex ist.
Ja, und er ist da. Ich bin immer vorsichtig, von Klimawandel zu reden, wenn es vielleicht einfach nur Wetter ist. So. Aber tatsächlich habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass was in den letzten Wochen passiert ist, das ist schon ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass wir da im Klimawandel stecken. Es regnet wahnsinnig viel und der Februar ist schon jetzt einer der wärmsten Februare aller Zeiten. Tatsächlich waren die letzten die wärmsten jemals gemessenen. Das heißt, wir liegen immer drüber. Da sind sich auch die Wissenschaftler einig. Das ist nicht mehr normal, das ist der Klimawandel.
Ja, wir haben auf jeden Fall klimatische Veränderungen. Hm.
Wie nehmt ihr das so wahr in der Landwirtschaft? Du besprichst dich ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Ist das Thema?
Also man kann schon sagen, dass eigentlich bei jedem Vortrag, zu dem man gerade geht oder zu jeder Weiterbildung ist immer das Thema Ackerbau von morgen. So, wie können wir uns noch besser anpassen? Wie können wir noch nachhaltiger werden? Wie können wir noch effizienter werden? Wie können wir auf all das reagieren, was eine Einwirkung auf unsere Landwirtschaft hat? Und da kannst du dir sicher sein, dass das bei uns auch Thema ist.
Ja.
Genau, ich glaube, ich sag's eigentlich in jeder Folge, die Natur ist unsere Grundlage und die müssen wir verstehen. Und deswegen lohnt es sich, da genau hinzuschauen.
Ja. Das Pariser Klimaabkommen hat ja vorgesehen, dass wir uns alle auf eine maximale Temperatursteigerung von 1,5 Grad einigen bis 2030. Mhm. Das ist ja dann schon in 6 Jahren. Und es ist schon jetzt klar, dass wir darüber liegen werden. Schon jetzt. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen.
Also ich wollte an diese Folge sehr optimistisch rangehen. Und wenn ihr euch Sorgen macht, dann lasst mal schauen, welche Lösungsansätze es gibt.
Das finde ich toll, weil eigentlich bin ich ja der Ältere von uns beiden und eigentlich könnte ich ja sagen, naja, nach mir die Sinnflut, aber du bist da optimistisch. Ich habe so das Gefühl, dass die jüngeren Leute eigentlich eher die sind, die auf die Barrikaden gehen und Alarm machen und du bist aber eher zuversichtlich.
Also ich mag einfach lösungsorientiertes Denken und wenn man es besser weiß in der Landwirtschaft, wie man es noch besser machen kann, dann bin ich immer dafür, dass man den Weg auch geht. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, haben wir immer gute Antworten auf die Probleme gehabt. Wir können ja gleich mal detailliert darauf eingehen, welche Probleme wir zum Beispiel auf unserem Hof deswegen haben, wegen den klimatischen Veränderungen und wie wir darauf eingehen.
Ja, also das finde ich spannend. Aber ehrlich gesagt, das darf ich jetzt auch mal sagen, wenn du mir sagst, du bist zuversichtlich und du bist ja auch wirklich überzeugend, dann beruhigt mich das innerlich irgendwie auch ein bisschen.
Ja.
Ja. Danke dafür. Jetzt wollen wir aber nicht zu kuschelig werden hier.
Ja, aber zum Beispiel, du kannst doch auch genauso was verändern. Du kannst ja auch irgendwie ein E-Bike nehmen anstatt dein Auto oder dir einen Kaffee-to-go-Becher recycelbar holen. Und jeder kann doch so seinen Beitrag leisten. Da gibt's ja immer die Alternative. kostet vielleicht halt was und man muss sie überhaupt erstmal kennen. Aber grundsätzlich hat jeder Einzelne und genauso auch wir in der Landwirtschaft halt Möglichkeiten, noch nachhaltiger zu sein.
Das stimmt. Aber ich mit meinem Coffee-to-go-Becher bin nicht für 7-8% der Treibhausgase verantwortlich, die in die Luft geblasen werden.
Ja, aber vielleicht bist du für die 19,8% Verkehr schuldig oder für die 22% aus der Industrie oder für die 34% aus der Energiewirtschaft.
Touché.
Denn wir sind ja nicht die Einzigen, die hier irgendwie Treibhausgase oder überhaupt Emissionen verursachen.
Also ihr merkt schon, das wird hier ein offener Schlagabtausch.
Wir sind wach.
Ja, wir sind wach und die Waffen sind gewetzt. Aber lass uns mal ganz kurz zu dir zurückkommen, zur Landwirtschaft und zu eurem Betrieb in Niedersachsen. Ihr seid in der Nähe von Hannover auf dem Land unterwegs. Spürt ihr da den Klimawandel und wenn ja, wie?
Also die ganz, ganz ehrliche Antwort ist, wir merken ihn noch nicht so stark, da wir an einem Gunststandort sind. Gunststandort heißt, dass wir sehr, sehr hohe Bodenpunkte haben. Der Boden ist ja unsere Arbeitsgrundlage und die wird immer bewertet nach Bodenpunkten. Und 100 ist das Höchste, was man an Bodenpunkten haben kann. Das beschreibt also, wie nährreich der Boden ist. Und wir haben teilweise Bodenpunkte bis zu 90.
Wow.
So, das heißt, wenn jetzt bei uns mal ein bisschen eine Dürreperiode ist oder eine Hitzewelle, dann kann das unser Boden noch relativ gut wegstecken. Mhm. Ja, aber es gibt natürlich Betriebe, zum Beispiel in Brandenburg mit ganz, ganz starken Sandböden. Wenn da zu lang die Sonne scheint und zu wenig Niederschlag ist, dann leiden die Betriebe unfassbar und die müssen auch ihre Felder bewässern. Das müssen wir zum Beispiel, wir müssen kein einziges Feld von uns bewässern, keine einzige Kultur.
Oh.
Das heißt, also wir haben ganz, ganz andere Bedingungen und deswegen betrifft uns der die klimatischen Veränderungen nicht so schnell wie andere Betriebe.
Ah, okay. Aber grundsätzlich, um das zu dem Boden nochmal abzuschließen, es gibt von Region zu Region unterschiedliche Böden, das heißt, die in Brandenburg.
Von Feld zu Feld sogar, ne? Du kannst ja ein Feld haben, da ist irgendwie ein besonders guter Humusgehalt und dann hast du ein Feld, da ist irgendwie, keine Ahnung, ganz viele Dachziegeln drin und ganz viel Sand und ganz viel, was du nicht haben möchtest und dann sind die Bodenpunkte schlechter. Und die Summe davon, also genau, als Betrieb hat man natürlich so einen Durchschnittswert, wenn man da über die Bodenpunkte spricht.
Okay. Also habt ihr dann noch ein bisschen Glück, aber es wird euch ja auch irgendwann erreichen, uns alle. Und sicherlich hast du auch Kolleginnen und Kollegen, die von dem Klimawandel schon betroffen sind.
Ja, klar.
Ich sehe manchmal im Sommer diese Videos von so Platzregen und von diesen Starkregenereignissen, die ja immer häufiger kommen und heftiger werden, die sind dann schon ein Problem und Ausdruck des Klimawandels, ne?
Die betreffen uns natürlich genauso wie jeden anderen Betrieb auch. Ja, was wir zum Beispiel auch besonders stark merken, sind diese milden Winter, von denen du ja auch gerade gesprochen hast. Also vorhin, dass wir ja schon seit 10 Jahren irgendwie wärmere Temperaturen haben. Dazu gehört auch ein milderer Winter. Und das ist zum Beispiel, ich habe dir ja schon ein paar Mal gesagt, was wir so anbauen. Wir bauen ja Getreide und Raps an und das sind ja Kulturen, die wir schon vor dem Winter einpflanzen. Und diese Kulturen, die brauchen einen sogenannten Kältereiz. Denn nur mit diesem Kältereiz können sie zu dem Zeitpunkt blühen, wo wir dann auch die Blütezeit haben wollen. Und wenn sie den nicht haben, dann haben sie eine längere Vegetationsperiode, also einen längeren Zeitraum, wo sie einfach schon blühen und wachsen. Das kann dann dazu führen, wenn sie nicht diesen Kältereiz hatten, dass es eben nicht zur Blüte kommt und wir ganz, ganz große Ernteausfälle haben.
Ach, ich kannte das vom Grünkohl. Wo ich immer dachte, der Grünkohl, der muss Frost kriegen, damit er am Ende richtig lecker schmeckt. Aber
Spargel zum Beispiel auch.
Ach, wirklich?
Also es gibt ganz, ganz viele Kulturen, die auf so einen Kältereiz angewiesen sind.
Auch wir Menschen, Hashtag Cold Plunge Challenge, so, wir brauchen ja auch so einen Kältereiz.
Was für eine Hashtag?
Hast du schon mal gehört?
Nee.
Das ist doch diese, hat jetzt damit TikTok. Gar nichts. Ja, die Leute geben sich in eiskaltes Wasser und bleiben da 15 Minuten sitzen, bis sie ganz blau sind im Gesicht und sagen dann, ja, es tut mir total gut, hat mein Leben verändert, ich fühle mich sauwohl. So,
Interessiert mich. Hast du das schon mal gemacht?
Nee, ich dusche morgens kalt. Ist für mich,
ehrlich?
Ja.
Oh Gott, nee, das ist mich ja schlimm.
Und ich brauche das auch, um wach zu werden. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass einige Pflanzen das auch brauchen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
Okay.
Okay, also diese Kältereize
gibt's nicht mehr. Zurück zu den klimatischen Veränderungen. Zusätzlich zu dem milden Winter, was ich eben gerade schon erzählt habe, haben wir Spätfröste. Was meint das? Dass zu dem Zeitpunkt, wo wir vielleicht schon unsere Zuckerrüben dann gepflanzt haben, im Frühjahr, und dann so ganz, ganz kleine Pflänzchen aus dem Boden gucken, dass dann nochmal so ein paar richtig kalte Tage kommen, es wirklich nochmal friert. Und dann friert es einfach unsere kleinen Pflänzchen weg.
Mhm.
Auch das hatten wir in der Vergangenheit.
Und nicht nur die Winter werden milder, sondern das, was Klimaexperten auch erwarten, ist, dass die Winter immer nasser werden. Die Sommer immer trockener und die Winter immer nasser. Wir ich will den Zusammenhang jetzt nicht direkt herstellen, aber wir sehen ja gerade in diesem Winter, was es macht mit den Böden, wenn sie nass sind. Ich habe heute gerade gelernt, dass wir den sechstnassesten Winter aller Zeiten hatten mit 262 Liter pro Quadratmeter. Und das ist schon ziemlich heftig. Davon seid ihr auch betroffen. Ne? Wasser auf den Feldern könnt ihr auch gerade nicht gebrauchen, ne?
Davon sind wir auch betroffen, ja. Und das hat natürlich auch zur Folge, wenn es so mild ist und so nass, dass sich auch Schädlinge länger halten, weil eben kein Frost einmal drüber geht und irgendwie einmal alles totfrieren lässt, sondern Fressfeinde, wie ich immer so böse sage, überleben dann. Und genauso auch irgendwelche Pilze auf den Feldern.
Ja, und wenn es im Sommer trockener wird, ist ja auch nicht gut, weil dieser Trockenstress für die Pflanzen auch ein Problem ist, ne?
Ja, beziehungsweise wenn diese Trockenheit zu früh kommt. Das heißt, so eine Getreidepflanze hat unterschiedliche Wachstumsstadien und in einem Wachstumsstadium füllt sich das Korn. Und wenn es zu dem Zeitpunkt kein Wasser bekommt, dann macht das Getreide eine sogenannte Notreife und dieses Korn füllt sich erst gar nicht. Das heißt, du hast eine komplette Ähre, aber in den einzelnen Hörnchen ist gar nichts drin. Und dann hast du auch einen kompletten Ernteausfall.
Okay. Was ist mit Schädlingen? Also ich habe auch mal gehört, dass wir, weil es immer wärmer wird, auch Tiere und Pflanzen und Kleinstlebewesen, Fressfeinde, wie du sie immer nennst, bekommen, die hier eigentlich gar nicht hergehören, aber die fühlen sich auf einmal wohl.
Ja, also da kann man zum Beispiel einmal den Maiszünsler aufzählen.
Wie heißt der? Das ist
Maiszünsler.
Oh Gott, das
Mensch,
muss
das wollte ich mir mal als Landwort aufgeben.
Ja, ein Fan für Zungenbrecher hat sich diesen Namen ausgedacht.
Sag mal.
Maiszünsler.
Und schon ist er am Listeln auch noch. Genau, der Maiszünsler, das ist so eine Made, die sich in den Mais reinfrisst. Und dann gibt es noch die Kirschessigfliege. Die gibt es natürlich mehr im Obstbau. Und die zerstört ihr dann auch den kompletten Obst.
Mhm. Genau. Und die sind auch erst hier?
Die gab es immer größtenteils im Süden von Deutschland. Und die wandern jetzt immer höher, auch in unseren Norden. Und waren jetzt bis Braunschweig und auch bis nach Hannover, gab es zum Beispiel den Maiszünsler.
Ja, das sind so Dinge, die finde ich gruselig. Letzten Sommer ging ja auch die Geschichte rum, dass man hier. Aber dass man hier bei uns in Niedersachsen zum ersten Mal diese Tigermücke gefunden hat, die hier auch nicht hergehört. Ich warte auf den Tag, an dem man irgendwann Vogelspinnen findet in.
Oder Kängurus.
Leer oder in Aurich. Kängurus, ja, Kängurus hüpfen ja ab und zu mal weg aus irgendwelchen Tierparks. Und die tun ja auch nichts. Aber ich meine, wer findet gerne eine Vogelspinne oder so ein Skorpion in seinem Schlappen? Ich möchte das nicht.
Skorpione kann man aber auch mittlerweile schon essen.
Oh.
Hier müssen wir auch auf die Chancen gucken. Weißt du?
Also wirklich, ich habe alles von dir erwartet, aber nicht, dass wir jetzt über Insekten reden, die man sich reindreht.
Ja, aber will ich später sowieso mit dir machen, weil man ja mal nach Alternativen schauen muss. Wenn wir das nicht mehr anbauen können, was wir gerade anbauen oder einfach weniger oder schlechter, muss man ja mal auch dahin schauen, so welche Chancen liegen eigentlich in neuen Kulturen.
Ah.
Mhm.
Ja.
Gerade erst gelesen.
Darüber.
Gibt es bald nur noch Hirse und keine Kartoffeln mehr auf den Feldern? Müssen wir drüber reden, weil wir können alle gerne Hirse anbauen, wenn das geht. Aber es muss ja auch dann gegessen, die Nachfrage muss ja auch da sein.
Ja.
Genauso wie bei Quinoa oder Kichererbsen. Ob du auch sowas essen würdest, Kuhlage?
Quinoa und Kichererbsen?
Ja. Mhm.
Falafel esse ich zum Beispiel gerne. Kichererbsen, Quinoa.
Soja.
Auch.
Tofu, Tempeh.
Seitan esse ich auch mal.
Ja?
Ja. Geräucherten Tofu mit Senf. Mag ich gerne. Ab und zu mal.
Mhm.
Aber ich esse ja auch gerne mal ein Stück Fleisch. Das verschweige ich nicht an der Stelle. Aber
kannst
Fleisch
aber auch in Zukunft vielleicht
ist auch ein Problem.
Pilzfleischersatz, also Pilze als Fleischersatz probieren, weil
ich glaube,
die der
wir müssen
Konsistenz
noch mal,
sehr nahe kommen.
Wir müssen noch mal eine spezielle Folge machen zu, ich sag mal so, zu Ersatzprodukten oder zu Dingen, die in der Landwirtschaft oder in der Nahrungsmittelindustrie gerade ausprobiert werden. Aber heute geht es ja um den Klimawandel. Aber tatsächlich spielt Fleisch und die Tierproduktion, die Tierzucht ja auch eine große Rolle. Darüber reden wir gleich. Mich würde mal interessieren, wie ihr denn darauf reagiert oder die Branche, wie geht die damit um, dass das Klima sich verändert?
Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen, Kuhlager. Also schön, dass du die Frage stellst. Du sagst ja immer wieder so, dass der Boden ist das Wichtigste, was wir haben. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass wir mit dem gut umgehen. Von daher wirklich wenig Bodenbearbeitung, alles im natürlichen Zustand lassen, wie es ist, damit das Bodenlebewesen möglichst sich natürlich entfalten kann. Dazu gehört zum Beispiel bei uns auf dem Betrieb machen wir Mulchsaat. Mulchsaat ist, dass wir die Stoppeln nur ganz wenig bearbeiten und gar nicht so tief Pflügen kennst du jetzt zum Beispiel, sondern dass wir alles ganz flach machen und möglichst alles in einem natürlichen Zustand lassen. Mhm. Genau, das erstmal zum Boden. Zum Boden gehört auch, dass wir den nur die Nährstoffe zurückgeben, die er wirklich braucht, also präzise zu düngen. Deswegen haben wir einen Düngerstreuer, der nicht nur GPS gesteuert ist, sondern auch Sensoren vorne hat. Also wenn du den Traktor sehen würdest, würdest du sofort fragen, was ist das, was da vorne ist? Mhm. Weil da so ein Gestell dran ist, der wirklich Chlorophyll misst und dann, je nachdem, was den Pflanzen fehlt oder wie viel den Pflanzen fehlt, hinten die Menge verteilt.
Okay.
Also wirklich präzise, genau die Menge ausstreut, die auf dem Feld benötigt wird.
Das ist ein wichtiges Thema. Schön, dass du selber ansprichst, weil das Thema Düngen ist offenbar im Zusammenhang mit Treibhausgasen ein extrem wichtiges. Das war mir auch nicht klar. Ich habe mich im Netz ein bisschen schlau gemacht und gelernt, dass die Landwirtschaft zwischen 7-8% der gesamten Treibhausgase in Deutschland ausstößt. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, 7-8%, das ist ja nicht so viel.
Ja.
Das Problem ist, es sind die ganz, ganz bösen Treibhausgase. Es ist zum Beispiel Lachgas und Methan. Klingt lustig, ist es aber nicht. Denn Lachgas ist 300 Mal so treibhausschädlich wie zum Beispiel CO2. Und, jetzt komme ich zum Düngen zurück, Lachgas kommt immer dann frei, wenn Düngemittel eingesetzt werden. Zum Beispiel, also Stickstoff, der auf die Felder aufgetragen wird, wenn der abgebaut wird, entsteht Lachgas. Oder wenn Ernterückstände und Gärreste aus Biogasanlagen da verbleiben, dann entsteht Lachgas. Und das ist echt ein Riesenproblem. Deswegen
können wir da gerne später nochmal genauer drauf eingehen.
Sehr gerne.
Also weil eine Landwirtschaft ohne Emissionen wird es nicht geben. So, Tiere werden immer pupsen und immer essen müssen und genauso müssen wir die Lebensmittel irgendwo hinfahren und ernten und mit der Technik unterwegs sein. Und deswegen meinte ich ja gerade eben, müssen wir darauf schauen, wie wir das noch effizienter und noch nachhaltiger machen können und welche Alternativen es dazu gibt.
Bin ich ganz bei dir. Deswegen finde ich es ja gut, dass ihr da so mit diesen technischen Geräten darauf achtet, dass da möglichst punktgenau, zielgenau gedüngt wird und ich hoffe einfach, dass da nicht mehr reinkommt als muss.
Genau.
Okay. Kann ich dir da vertrauen,
Maya? Wir von denen, die hier 8% zu Deutschland beitragen mit den Emissionen, sind aber nachweislich in jedem Jahr besser geworden. Also wir haben nachweislich immer weniger Emissionen. Und ich hoffe, man kann sich diesen Kuchen vorstellen, wie viel anderer Einfluss dann noch aufs Klima einwirkt. Ne? Also ich weiß, wir sind hier im Landwirtschaftspodcast, deswegen schauen wir nur auf uns. Aber natürlich gibt es da auch den Energiesektor und den Industriesektor und den Verkehrssektor. Mhm. Und die haben auch alle ihren Einfluss. Und jeder Sektor für sich muss schauen, wie kann man es noch besser machen.
Ja.
Ich glaube, ja, das, was man hören will, ist überhaupt, dass die Motivation da ist, dass man es verändern will. Ne?
Ja.
Und erstmal weiß, okay, schon cool, wenn wir es noch besser machen.
Absolut. Und ich weiß aber auch, dass selbst wenn wir den ganzen Strom nur noch aus Wind und Sonne, also aus regenerativen Energien speisen und auch den Verkehr CO2-neutral gestalten, dann werden wir die Pariser Ziele nicht erreichen, wenn die Landwirtschaft nicht auch von diesen hohen Zahlen runterkommt. Deswegen finde ich den Ansatz richtig, dass jeder seinen Beitrag leistet, natürlich auch die Landwirtschaft.
Ja, genau. Und apropos Energie, auch wir auf unserem Betrieb beliefern eine Biogasanlage mit Mais, also sind ein Teil von der grünen Energiewende und haben Photovoltaik auf unseren Scheunen. Also wir leisten auch unseren Beitrag dahingehend. Und dann bezüglich Biodiversität ist ja auch ein wichtiges Thema, auch wenn man auf den Klimawandel schaut. Da sagt man ja, man muss möglichst darauf achten, dass man eine hohe Biodiversität auf den Feldern hat. Da können wir einmal sagen, dass wir unsere Fruchtfolge noch stärker erweitert haben. Also vor ein paar Jahren zum Beispiel war das noch hauptsächlich Getreide und Zuckerrüben. Heute haben wir Zuckerrüben, Dinkel, Mais, Kartoffeln, Raps, Hafer und unterschiedliche Zwischenfrüchte. Und deswegen habe ich dir auch am Anfang das Landwort mitgegeben. Mischsaat. Genau, denn wir bringen Zwischenfrüchte aus als Mischsaat. Also das heißt, du findest nicht nur eine Pflanze, sondern ganz, ganz unterschiedliche Pflanzen, die wir dann am Ende wieder in den Boden einarbeiten. Und das ist ja auch eine Form der Düngung, ne? Gründüngung. Dass du das dem Boden wieder zurückgibst und die Kleinstlebewesen das alles zerfressen können und dem Boden zur Verfügung stellen.
Sehr gut.
Ja.
Das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich auch gelernt, dass diese uralten Böden oder Wiesen und Grünflächen sind auch extrem wichtig, weil die binden wahnsinnig viel CO2 ab, weil die so eine dicke Humusschicht haben. Und wenn man die erhält, dann wird der CO2 gebunden und kann nicht austreten. Das gleiche wie mit den Mooren.
Du preachst das, was ich dir die ganze Zeit versuche zu erklären.
Wir ziehen an einem Strang.
Ja.
Aber was ist mit den ganzen Mooren? Die wurden ja trockengelegt, damit wir da noch mehr Weizen anbauen können. Das ist nicht gut.
Genau, damals wussten wir es einfach nicht besser. Ich glaube, das ist auch für die Betriebe, die es betrifft, echt schwer, weil früher gab es noch das Ziel, wir müssen alle satt werden, haben wir heute immer noch, aber wir wissen einfach, dass Moorflächen ganz, ganz viel CO2 freilassen.
Also müsste man die vielleicht wieder zurückbilden. Ginge das theoretisch?
Das geht, man muss nur schauen, welche Nebenwirkung das noch hat. Vielleicht ist da ja auch eine Straße drüber gebaut oder ein Kindergarten, die kann man jetzt nicht auch alle einfach wieder unter Wasser setzen. Und man muss natürlich schauen, was können wir dann darauf anbauen und wer kann es abnehmen. Also zum Beispiel Schilf könnte man darauf anbauen und auch andere Dinge, aber dafür muss es dann auch Abnehmer geben. Sonst verliert der Landwirt einfach an Produktionsfläche und natürlich irgendwo auch am Ende an Einnahmen.
Ja, jetzt könnte ich wieder so abheben auf die Frage, brauchen wir wirklich so große landwirtschaftliche Flächen? Also du würdest sagen,
was würdest du sagen, hier jetzt mein Betrieb, was ist die größte Fläche, die wir haben? Hektar.
Also das größte Feld, das größte zusammenhängende Feld? Oh, war schwer zu sagen, ich kann sowas schlecht schätzen. Vielleicht so groß wie ein Fußballfeld? Oder ist es größer?
Doch, ist schon größer, aber ich habe immer das Gefühl, man stellt sich so wirklich ewig große Landschaften vor, die ein Feld sind. Und bei uns in Niedersachsen sind die Feldstrukturen echt noch kleinteilig. Wir haben ein paar Regionen in Deutschland, die größere Flächen haben. Und man weiß darum, dass es gut ist, Biotope zu schaffen, um Wildtieren zum Beispiel einen Rückzugsort zu ermöglichen, die auch miteinander verbunden sind um die Felder herum. Aber grundsätzlich gibt es auch positive Effekte von größeren Feldern, da passen größere Maschinen drauf und so weiter.
Aber wir haben ja in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen. Ich bin ja großer Fan davon, dass man vielleicht die landwirtschaftlichen Flächen wieder ein bisschen kleiner macht, dass man ein paar Moore wieder zurückgewinnt, die CO2 binden. Weil
das finde ich immer so ein, also kannst du nochmal sagen, warum du kleinere Flächen irgendwie cool findest? Weil das klingt immer irgendwie so nach Romantisierung von landwirtschaftlichen Betrieben, aber hätte gerne so Fakten dahinter.
In meinem naiven Verständnis. Nehmen wir mal an, da hat ein Bauer XY so ein großes Feld und da war früher mal ein Moor. Und man weiß, dass
du kombinierst jetzt gleich klein, okay, willst Moor mit reinnehmen.
Genau, man sagt jetzt irgendwie so, man kann dieses Moor wieder zurückstrukturieren, man kann das wieder bewässern, dann entsteht da wieder ein Moor und das bindet wahnsinnig viel CO2. Dann verliert der Bauer natürlich ein bisschen Anbaufläche. Das verstehe ich schon. Aber theoretisch könnte man ja...
Ein bisschen, da geht es um mehrere Tausend. Ne? Okay. Und wenn du dann einfach da so Moor hast, das braucht auch erstmal einen Moment, bis es dann wieder zum Moor wird. Und dann brauchst du ja auch irgendwie die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Ne?
Ja, okay, das verstehe ich schon. Okay.
Also allein die Idee, dass da jetzt ein Moor wieder hin muss, hilft dem Landwirt jetzt noch nicht richtig davon leben zu können.
Okay,
und ich kann ja auch, also so, man muss das irgendwie immer so für sich umdrehen.
Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Die Landwirte sollen Geld verdienen. Okay, wie könnte eine Lösung aussehen? Also nehmen wir mal, man nimmt dem Bauern das Land weg, macht da wieder ein Moor hin, das geht dem Klima besser. Der Bauer kriegt, was weiß ich, eine Ausgleichszahlung von der EU. Jetzt schreien wieder alle, die kriegen doch so
Es gibt schon so Wasserbüffel und so weiter. Also man könnte da auch Tiere halten und wie gesagt auch ähnliche Dinge wie Schilf anbauen, den man dann irgendwelche Dächer oder natürliche Dämmung von modernen Häusern dämmen könnte. Aber dafür gibt es einfach die ganze Infrastruktur noch nicht. Daran arbeitet Deutschland und wir haben das auch als politische Ziele festgesetzt. Aber es ist einfach alles nicht so schnell umsetzbar.
Gleichzeitig glaube ich, dass wir vielleicht so die Landwirtschaft in ihrer Struktur verändern sollten. So,
du alles wieder klein. Kollege möchte klein.
Nein, pass auf. Es geht mir darum, dass man, wenn ich gelernt habe, dass 50% der Landwirtschaft dazu benutzt wird, um Tiere zu ernähren und Biodiesel zu erzeugen, dann denke ich mir, da könnte man vielleicht ansetzen. Also ich meine, die Tiere sorgen nur für 18% des Proteinbedarfs der gesamten Bevölkerung. Und dann denke ich mir, okay, wir benutzen so viel Fläche, um im Prinzip, ich sag das jetzt mal ganz provokativ, ein Luxusgut wie Fleisch zu produzieren. Da könnte man auf der gleichen Fläche könnte man etwas herstellen, was die Leute genauso satt macht und genauso mit Protein versorgt.
Du hast gehört, wie wichtig diese Weideflächen und Wiesenflächen sind mit den unterschiedlichen Klee, Gräsern und Kräutern, die darauf wachsen. Das ist ja auch ganz viel Biodiversitätsfläche.
Ja, Aber mein Punkt ist...
Die Pupu von den Tieren, da fliegt dann ein Vogel hin und ein Insektchen freut sich auch. Also
ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Also ich will keine 2 Hektar, wo jemand Soja anbaut, mit dem da Kühe ernährt werden, damit wir unser günstiges Fleisch bekommen. Sondern ich will lieber einen halben Hektar und auf der anderen Hälfte kann wieder ein Moor entstehen. Und mit dem halben Hektar Soja erzeuge ich Nahrungsmittel, die genauso viele Menschen satt machen und nicht nur dafür sorgen, dass ein paar wenige da ein bisschen Fleisch bekommen. Weißt du?
Ja, okay. Ich fasse dich kurz zusammen. Du hättest gerne mehr Moor, weil du weißt, dass trockengelegte Moore nicht gut für die Umwelt sind.
Ja.
Den Wunsch kann ich verstehen, ist nur nicht so schnell umsetzbar. Ich hoffe, das habe ich dir versucht zu erklären. Dann möchtest du, dass weniger Tiere gehalten werden. Ich glaube, das kann ein einzelner Betrieb nicht für sich bestimmen, sondern das muss die Bevölkerung alleine umsetzen, indem die Bevölkerung weniger Fleisch kauft. Und das ist einfach nicht so. Also wo fängt man da an, was zu drehen? Ich glaube, diesen Punkt haben wir auch jedes Mal. Welchen Punkt hattest du noch? Du möchtest gerne kleinere Flächen. Kann ich in dem Sinne verstehen, weil du, glaube ich, mehr Biodiversität möchtest. Aber ich glaube, das kriegt man auch so geregelt, dass man große Flächen hat, auf denen man effektiv wirtschaften kann und trotzdem nebenher effektive oder sinnvolle Biotope schafft, die miteinander verbunden sind.
Ja. Einigen wir uns darauf, das kann man nicht von heute auf morgen regeln, sondern das braucht länger Zeit. Aber wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen, dann müssten wir wahrscheinlich auch bei euch Landwirten ein bisschen was abknapsen.
Ja, ich glaube, was viele nicht verstehen ist, dass man als Landwirt, also mein Vater hatte jetzt, der macht das jetzt 30 Jahre, ich bin jetzt 30, macht es noch länger, der hatte 30 mal die Chance, ein guter Landwirt zu sein, weil er jedes Jahr einmal eine Entscheidung trifft, was baue ich jetzt an? Und da muss er ein Jahr wieder warten, bis er es ernten kann. Das heißt, ich finde diese Entscheidung, die wir tagtäglich für uns treffen können, ich möchte heute ein gesunder Mensch werden, ja, dann kaufe ich mir ab heute nur noch Wasser und kein Alkohol mehr, hör auf zu rauchen. So schnell kommt die Landwirtschaft einfach nicht hinterher. In der Viehhaltung, wenn du dich da einmal für entscheidest, dann hast du einmal die Entscheidung, dass du dir einen Schweinestall dahin stellst, den hast du dann 25 Jahre. Das heißt immer, also manchmal denke ich mir so, die Landwirtschaft kann das gar nicht so schnell verändern, wie wir das uns immer so wünschen.
Will ich auch nicht. Ich will auch nicht, dass es morgen gleich besser wird. Ich will auch nicht, dass morgen alle Landwirte ihre Flächen wieder in Moore umwandeln. Ich will nur einfach irgendwie so die Idee dafür oder den Blick dafür schärfen, dass...
Den gibt's. Okay, den gibt's. Es gibt ganz, ganz viele Moorforen und Vorschläge, ganz, ganz viele Startups, die sich damit beschäftigen. Zukunft Moor. Also da gibt's ganz, ganz viel, was da in Gang kommt. Aber es muss eben erstmal das Geld da sein, um alles umzusetzen.
Das ist eine andere Sache. Das steht auf einem anderen Blatt. Also wie man sowas finanziert oder wie man auch, ich sag mal so, mit Landwirten, damit hast du jetzt direkt nichts zu tun, aber mit Landwirten, die Schweine züchten oder die Rinder haben, um uns zu ernähren, dass wir da irgendwann hinkommen, weil irgendwie wir wissen alle, dass Methan aus den Kuhpupsen macht das Klima auch kaputt.
Rülpsen und Pupsen.
Ich finde, wenn wir uns alle einig sind, dass jeder seinen Beitrag leistet, dann muss man auch mal an der Stelle sagen, okay, wie könnte eine Entwicklung aussehen, die dem Klimaschutz gerecht wird und euch mitnimmt? Ich will ja nicht, dass die ihre genau Tiere abgeben. Ich will, dass sie...
Der Fehler, weil du, glaube ich, nicht verstehst, dass wir schon Einsicht haben und wir mitgehen wollen. Es geht nur einfach nicht so schnell.
Okay.
So, weißt du, und ich glaube, das kommt dann immer nicht rüber, wenn es halt nicht morgen umgesetzt wird.
Okay. Es gibt ja schon Sachen, so die sind, da verlangt man schon einiges von euch, zum Beispiel zum Thema Dünger. Ich habe hier zum Beispiel erfahren, dass irgendwie Deutschland vom Europäischen Gerichtshof verurteilt wurde, weil die Düngemittelgrenzwerte wieder gerissen wurden. Stickstoffüberschüsse im Boden bei 90 Kilogramm in Deutschland, eigentlich sollen es nur 70 sein. Also wo ich so denke, also ich finde, da passt irgendwas noch nicht so ganz zusammen.
Ich weiß, dass man darüber immer wieder stolpert, aber unsere Düngetechnik, die wird jetzt gerade erst viel besser und jetzt gerade haben wir erst eine Düngeausbringungstechnik, die das so in den Boden reinlegt, wo es nicht mehr in die Atmosphäre gesprüht wird. Und ich glaube, das sind noch Nachwehen von Zeiten, die noch ganz anders liefen.
Okay.
Und wir auf unserem Betrieb und auch jede andere Kuhlage macht eine Bedarfsermittlung. Das heißt, wir gehen wirklich mit einer Bodenprobe, mit so einem Stab in den Boden auf 3 unterschiedlichen Tiefen und messen, was gibt es, was hat unser Boden für Nährstoffe und was fehlt ihm? Und erst dann bringen wir unseren Dünger aus. Und ich habe dir eben schon gesagt, was wir da für neueste Technik haben.
Sehr gut.
Und das muss ich auch erstmal alles wieder erholen.
Ich finde das gut. Ich finde das gut. Da ist also eine Entwicklung absehbar. Und wie gesagt, dieses Gerichtsurteil ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ja. In der Zwischenzeit ist sicherlich einiges passiert. Das finde ich auch gut.
Und was
ich
sag mal so,
ich will noch eine ganz kurze Sache sagen. Also, früher hat man Fehler gemacht. Da wurden Moore trockengelegt, damit Getreide angebaut werden kann. Und ich denke mir so, jetzt, es hat lange gedauert.
Aber das waren ja auch noch Nachkriegs.
Ich weiß. Deswegen kann es auch nicht so schnell wieder zurückgedreht werden. Ich bin da ganz bei dir.
Wir sitzen ja immer an vollem Tisch und wundern uns immer, warum konnten die damals so etwas tun, weil die echt noch Hunger hatten. So.
Muss man einen Schluck trinken, das Diskutieren mit dir macht mir einen trockenen
Hals. Jeder in Deutschland schmeißt knapp 80 Kilogramm Lebensmittel weg. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Hebel, wo wir uns alle mal an unsere eigene Nase fassen können, weil da sind Emissionen sozusagen ganz umsonst in die Atmosphäre gekommen, weil das einfach direkt weggeschmissen wird. Es war einfach umsonst.
Das ist schlimm, es sind 11 Millionen Tonnen. Das ist das Gewicht von 50 großen Kreuzfahrtschiffen.
Sei mal ehrlich, wie viel schmeißt du noch so weg?
Zu viel. Aber wie alles braucht es Zeit, auch bei mir. Früher war ich
du kriegst also die Zeit und wir Landwirte sollen jetzt hier sofort die Mohren.
Wie oft noch? Ich will ja nicht, dass ich bis morgen was ändere. Ich will ja, dass sich grundsätzlich bald was ändert.
Okay.
Und das merke ich ja an mir selber. Das braucht Zeit. Und da muss sich das Mindset auch ändern.
Vielleicht kann sich jeder mal von den Hektis, der hier zuhört, uns da mal eine Meinung zu schicken. Schreibt uns gerne mal an
63hektar@ndr.de
und verratet uns mal, wie viel ihr leider wegschmeißt.
Ich würde gerne mal ganz kurz auch mal möglicherweise die positiven Aspekte von Klimawandel herausarbeiten. Weil ich könnte mir vorstellen, so ein Landwirt freut sich vielleicht auch, wenn es wärmer wird, weil dann kann man vielleicht dreimal im Jahr ernten.
Also ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, dass wir noch gar nicht so viel davon merken, ne, von den klimatischen Veränderungen oder zu wenig noch. Aber ich habe mich auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt und es gibt ein Forschungszentrum, das speziell an so trockenen Regionen in Deutschland sitzt und das untersucht die Future Crops. Also hat mal genauer geschaut, wie weit sind wir eigentlich noch davon entfernt, dass wir in Deutschland vielleicht Hirse, Erdnuss, Sesam, Kichererbse und Reis anbauen, aber auch Lupinen und Quinoa. Und bei einigen Kulturen kam wirklich raus, dass die mit den klimatischen Bedingungen bei uns schon echt gut zurechtkommen. Aber du weißt ja, Landwirtschaft ist komplex. Das muss auch irgendwie in die Fruchtfolge passen. Mhm. Man muss auch irgendwie wissen, welche Krankheiten können da kommen. Und ich finde es spannend. Da kann ganz, ganz viel Neues kommen. Aber Kuhlage, auch da wäre ja die Frage an dich. Würdest du es denn auch essen?
Reis. Na klar.
Erdnuss, Hirse, Sesam aus Deutschland. Also wenn wir das alles machen, dann muss es ja auch irgendjemand essen. Oder auch zum Beispiel Insekten. In den leeren Schweineställen könnte man Insekten aufzüchten.
Ja, ich habe mal im Urlaub tatsächlich Insekten gegessen und auch hier einmal bei meiner Arbeit. Ich glaube, das ist eine große Chance, den wachsenden Proteinbedarf der Bevölkerung zu decken, ohne jetzt immer so viele Rinder zu züchten. Ich finde das momentan in der Darreichungsform noch nicht so richtig lecker, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Nahrungsmittelindustrie da Wege findet, dieses Protein zu verwerten. Aber ganz ehrlich, wenn da so eine Made liegt, lecker sieht das nicht aus. Und es schmeckt auch nicht wirklich toll.
Also ich habe es auch schon mal gegessen, also ich kann das gut essen, aber ich kann mir das jetzt nicht so als so Grundnahrungsmittel vorstellen, sondern eher wie so eine Erdnuss, die du so dick mümmelnd auf dem Sofa schnabulierst.
Guten Freunden gibt man einen Käfer.
Naja, aber genau, was du vielleicht mitbekommen hast, dass es ja auch schon Soja in Deutschland gibt. Das ist ja auch eine wärmeliebende Pflanze, die mit unseren Bedingungen
das
hier immer
sogar
besser
sehr
zurechtkommt.
Gut, dann müssen wir das ganze Zeug nicht aus Südamerika mit dem Schiff importieren.
Ja, richtig.
Ist auch CO2 gut.
Und es gibt auch immer mehr Sonnenblumen im Bereich von Brandenburg. Die kommen auch sehr gut mit diesen Sandboden zurecht. Und tatsächlich auch der Weinbau rutscht auch mal mehr in den Norden. Obwohl es da bestimmte Regelungen zu gibt, weshalb wir uns jetzt hier noch nicht Weinregion nennen dürfen. Das ist ganz traditionell der Weinanbau in Deutschland.
Okay, also der Klimawandel macht uns Sorgen, aber er bietet auch Chancen. Notgedrungenerweise, weil er wird kommen so oder so.
Ich würde dich gerne schon wieder korrigieren und sagen, mir macht er nicht Sorgen. Weil ich finde, auf die Veränderungen, die wir spüren, gibt es Lösungsansätze und die sind nicht zu weit weg. Also die kann man sich leisten und die kann man umsetzen und die sind realisierbar.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Maya schon ein Konzept für Reisweinvermarktung in der Schublade hat aus Niedersachsen. Ja, das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen. Also du bist sehr zuversichtlich, ich habe trotz allem ein bisschen Sorgen und ich glaube, wir müssen uns alle reinhängen, dass wir den Klimawandel so gut es geht in den Griff bekommen. Und da haben wir heute festgestellt, da müssen wir alle was für tun.
Aber dafür tut ja auch ganz viel die Wissenschaft und die Technik. Also es kommen ja ganz, ganz viele neue.
Ja,
was willst du sagen?
Wir wollen ehrlich sein. Mhm. Wir müssen alle trotzdem unseren Beitrag leisten, auch die Landwirtschaft.
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass wir ja uns bedienen an den wissenschaftlichen Neuheiten, wie zum Beispiel Robotics, die wir dann auf unserem Feld einsetzen können. Deswegen müssen wir weniger Pestizide ausbringen, an Smart Farming Systeme, weshalb wir bessere Daten haben und noch besser wissen, was unseren Pflanzen fehlt, an Gentechnik, gegen die du, glaube ich, bist.
Oder? Nicht grundsätzlich. Okay. Nee, nicht grundsätzlich. Aber womit ich immer ein Problem habe, ist, wenn Leute sagen, ja, der Klimawandel kommt, ach, die Wissenschaft wird uns das Problem schon lösen. Und ich denke dann immer, nee, wir werden uns alle ein bisschen verändern und möglicherweise auch einschränken müssen, wenn wir dieses Ziel ernst nehmen wollen. Mhm. Und daran glaube ich fest. Und solange wir dazu nicht bereit sind, wird das auch ein Problem bleiben, was wir durch Wissenschaft und Forschung nicht lösen werden können. Wir müssen uns alle ein bisschen am Riemen reißen.
Auch die Landwirtschaft, Kollege.
Und auch wir Verbraucher. Also, wir haben gelernt, Klimawandel kommt. Maya ist zuversichtlich, dass wir es in den Griff bekommen. Ich mache mir noch Sorgen, aber ich habe auch verstanden, die Landwirtschaft tut schon sehr viel.
In den Griff ist zu doll gesagt, aber dass wir darauf reagieren können.
Okay. Ne?
In den Griff klingt so, als könnten wir das heilen und stoppen. Aber ich meine einfach nur so, wir können auf das, was sich verändert, können wir reagieren. Kulage.
Ja. Wir haben noch was, ne?
Hack-Deal-Post.
Ja, wir haben jede Menge Nachrichten bekommen nach dieser sehr aufreibenden, kontroversen Glyphosat-Folge.
Und wir freuen uns immer, dass ihr mit uns eure Meinung teilt. Denn wie gesagt, meine Meinung darf hier immer nicht so alleine rumstehen. Ich finde es immer nett, wenn noch ihr auch dazu was sagt. Also Kulage, wer hat uns da geschrieben?
Hack-Deal-M will seinen richtigen Namen nicht genannt wissen, deswegen nennen wir ihn jetzt mal Hack-Deal-M. Mhm. Er hat uns eine sehr lange Mail geschrieben, in der er seine Erfahrungen schildert. Er arbeitet nämlich in der Landwirtschaftsbranche, beispielsweise bei Veranstaltungen, bei denen es um Auflagen zu Pflanzenschutzmitteln geht. Und zusammengefasst malt er da kein gutes Bild von der Branche, sondern dass es einigen eher darum gehe, die Auflagen sehr großzügig auszulegen. Er schreibt wörtlich, ich habe in dieser Zeit enorm viel Vertrauen in die gesamte Pflanzenschutzindustrie bis hin zum Anwender verloren. Das ist sicher nicht nur die Schuld der Landwirtinnen und Landwirte, sondern hauptsächlich ein vorgelagertes Problem. Wie viele Anwender sich aber tatsächlich an die Auflagen auch halten, das lässt sich aufgrund der vielfältigen Anwendungsempfehlungen durch Industrie, Großhandel und Genossenschaften wohl nicht feststellen.
Wow, dann liest du schnell.
Ja. Sicher trotzdem viele, aber wahrscheinlich nicht alle. Das sind meine Erfahrungen und Gedanken zu diesem Thema und leider keine gefühlten Wahrheiten eines Verbrauchers. Das letzte halbe Jahr haben mich zum Thema sachkundige Anwendungen, also ein bisschen desillusioniert.
Ja, vielen Dank, Hack-Deal-M, für deine Nachricht. Ich kann ja größtenteils nur von meinem Betrieb oder unserem Betrieb zu Hause erzählen und wir sind da sehr bestrebt, uns an die Richtlinien zu halten und ich hoffe, dass das jeder moderne Landwirt auch tut. Tut mir leid, dass du da enttäuscht bist, aber vielen Dank, dass du uns deine Meinung hier mitgeteilt hast. Oder deine, wie hat er es genannt?
Seine Wahrnehmung. Seine
Wahrnehmung,
Erfahrung.
Genau.
Ja, vielen Dank für diese Meinung. Auch Jörn hat uns geschrieben über 63hektar@ndr.de. Ihn bewegt das Thema Glyphosat ebenfalls. Er schreibt, weil es halt heute nicht klar ist, wie gefährlich Glyphosat ist und es vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren zu spät ist. Dies erinnert mich sehr an das Thema Nitrat im Grundwasser, wo wir mit den Folgen heute leben müssen. Kontaminiertes Grundwasser, höhere Kosten für die Wasseraufbereitung und so weiter. Was aber vor Jahrzehnten verursacht wurde. Hier wurde über Jahrzehnte eine strengere Regulierung durch die Bauern bekämpft. Die Kosten trägt nun aber nicht der einzelne Bauer, sondern wir als Gesellschaft.
Ja, vielen Dank, Jörn, dass auch du uns deine Meinung mitgeteilt hast. Ich denke, man muss darauf vertrauen, dass die Pflanzenschutzmittel über 12 Jahre untersucht werden, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden. Ich vertraue auf die Organe, die uns das freigeben. Aber sicherlich ist ein gesunder Respekt vor Glyphosat immer gesund.
Ja, und überhaupt Nitrat wollen wir da jetzt gar nicht mit reinrühren. Dazu machen wir irgendwann nochmal eine Extra-Folge zum Thema Düngen und Düngemittel und allem. Ich glaube, das ist auch spannend, ne?
Super gerne.
Ja. Und dann kam hier noch eine Nachricht von Jan.
Ist das was Positives? Du suchst mittlerweile immer nur die Negativen raus.
Das ist mein Beruf. Ich bin ein alter, griesgrämiger Mann und sehe alles negativ. Ich frage mich, schreibt Jan, ob nicht eher der Strukturwandel, aha, mein Thema, Strukturwandel in der Landwirtschaft neben den anderen Faktoren, die nicht in der Landwirtschaft beheimatet sind, mit dem Rückgang der Insekten und Co. zu tun hat. Die landwirtschaftlichen Strukturen waren früher kleinteiliger und somit wurden auf der gleichen Fläche viel mehr unterschiedliche Kulturen angebaut. Und, denn eigentlich wurden früher ja noch schlimmere Mittel, zum Beispiel DDT, als Pflanzenschutz eingesetzt. Müsste es unter diesem Gesichtspunkt nicht ein Förderprogramm geben, das zum Beispiel das Anlegen von Hecken oder Blühstreifen fördert, sodass Biotope miteinander verbunden werden und zu größeren Strukturen wieder zerstückelt werden?
Also, vielen Dank Jan für deine Nachricht. Es gibt solche Förderprogramme tatsächlich schon für Blühstreifen und auch Hecken. Und ja, wir hatten ja heute schon ein paar Mal erwähnt, dieses Thema kleinteilige Landwirtschaft. Also schön, wenn du bis hierhin zugehört hast und dann hast du ja schon meine Meinung ein bisschen dazu gehört.
Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Schreibt uns gerne auch, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch was geärgert hat, wenn ihr findet, wir haben einiges nicht richtig dargestellt aus eurer Sicht oder wenn ihr der Meinung seid, redet doch mal darüber. 63hektar@ndr.de.
Und jetzt, Kuhlage, kommt nochmal eine Rubrik.
Ach was.
Die Rubrik, in der Maja mich überrascht mit Neuigkeiten und Informationen aus der Landwirtschaft.
Kuhlage, ich habe dir eine Innovation mitgebracht und die Erfinder sagen, unser System sehen wir auf der gleichen Ebene wie die Erfindung des Traktors. Da dachte ich, das ist doch mal ein Ding, das müssen wir doch mal durchlesen. Also, und zwar sagen die, hey, wie wäre es denn eigentlich mit Arzneipflanzen und Heilpflanzen als neuen Markt für Landwirte? Und zwar haben die so eine Art, ich sag jetzt einfach mal ganz, ganz runtergebrochen, so einen Kühlschrank, den man in leeren Stallgebäuden aufstellen kann. Und da ist dann eine Fogponic-Technologie drin. Und das heißt also so eine Nebelsprühanlage, die diesen Arzneipflanzen bzw. Heilpflanzen genau das gibt, damit sie sich perfekt entwickeln kann. Und das kann also ein neues Standbein für Landwirte sein, die vielleicht die Tierhaltung aufgegeben haben oder generell nach was Neues suchen. Fand ich interessant.
Also Riesenkühlschränke, in denen Arzneipflanzen angebaut werden.
Ich fand es so aus wie ein Kühlschrank, aber ich glaube, das sind eher so Boxen.
Ach was.
Ich freue mich, krass, dass du immer sagst, ach was, aber es ist doch schon interessant.
Ja.
Sehr schön.
Mensch, und damit sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht habt ihr euch geärgert, vielleicht liebt ihr uns. Dann gebt uns gerne mal einen Kommentar oder liked uns.
Oder teilt die Folge.
Ja.
Auch gerne in WhatsApp-Statusen, falls ihr keinen Social Media habt.
63 Hektar hört ihr natürlich hier in der ARD Audiothek. Und da empfehle ich euch noch einen Podcast, und zwar Wissenschaft und Technik. Passt ja ganz gut, wir haben ja heute mehrfach darüber geredet. Von unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, BR24. In einer Folge wird beispielsweise über den Klimawandel gesprochen, ist ja auch unser Thema, den Anstieg des Meeresspiegels und über die sogenannten Kipppunkte im Klimasystem. Also die Sachen, die heute vielleicht keinen Platz mehr hatten, aber trotzdem in das Thema Klimawandel mit hineinspielen, gibt es. Wie natürlich unseren Podcast 63 Hektar hier in der ARD Audiothek.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Folge, oder Kuhlage?
Sehr. Bis bald.
Bis bald.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.